Ja, schön, dass wir den zweiten Abend machen können über die Bergpredigt. Ich soll ganz kurz wiederholen. Ich habe übrigens eine Gliederung auf einem Blatt ausgedruckt. Allerdings muss man das noch kopieren. Ich habe, glaube ich, nur 10 Stück bis jetzt da. Kann man dann kopieren und am Ende der Stunde vielleicht verteilen. Das ist die Gliederung und auch die Gliederung oder die Aufteilung der 10 Gebote vom Sinai. Ich habe gestern gesprochen von den 10 Geboten vom Sinai und von den 10 Worten des Herrn Jesus in der Bergpredigt, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Es ist auch interessant, wie das aufgebaut ist. Die 10 Gebote sind auf 2 Tafeln geschrieben worden, 5 + 5 Gebote am Sinai. Und wir haben festgestellt, dass die 5 ersten, die sind so aufgebaut wie A, B, C, B, A. Ja, das heißt, man nennt es mit einem griechischen Ausdruck Chiasmus, weil Chi ist das griechische Buchstabe, der schaut aus wie ein X. Und man kann das ja so aufschreiben, dass alles auf ein Zentrum zusammenläuft und dann wieder auseinandergeht. Und die 10 Gebote, vielleicht sollte ich das kurz wiederholen, wenn ich die Folie schnell finde, kann ich euch das schnell zeigen. Die 10 Gebote vom Sinai hatten wir also so aufgeteilt, oder das kann man eigentlich feststellen, dass sie schon so aufgeteilt sind. Nicht andere Götter, das erste Gebot und das letzte von der ersten Tafel, du sollst Vater und Mutter ehren, die hängen irgendwie beide zusammen. Das zweite, also es geht bei beiden natürlich um Autorität, Und die Eltern stellen ja Gott stellvertretend dar für die Kinder. Das zweite und das vierte Gebot sind auch parallel. Du sollst dir kein Bildnis machen, zweites Gebot. Und du sollst den Sabbattag heiligen, du sollst nicht arbeiten, sondern gedenke, heißt es dort, gedenke. Man soll an Gott denken. Warum soll man sich kein Bild machen? Weil jedes Bild eine falsche Vorstellung ergibt von Gott. Und am Sabbat nehmen wir uns Zeit, über die richtige Vorstellung uns zu machen von unserem Schöpfer und von unserem Erlöser. Und in der Mitte dieser ersten Tafel steht, du sollst nicht den Namen Gottes zu eitlem aussprechen, zu leerem aussprechen. Der Name Gottes ist was Wichtiges. Der Name steht für die Person. Und der Name ist das Ureigentum einer Person, er hat einen Namen und so ist es bei den Menschen, so ist es bei Gott. Und es ist, Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen entehrt oder eitel, also leer ausspricht. Ja. Wenn man den Namen Gottes in den Mund nimmt, dann soll man auch an Gott denken und an die Person, die dahinter steht. Und wehe uns, wenn wir den Namen Gottes Unehre zufügen. Es geht hier also um das, was Gott besitzt, seinen Namen. Denn bei den ersten 5 Geboten ging es um die Beziehung zu Gott, zwischen Gott und Mensch. Bei der zweiten Tafel geht es dann um die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und da haben wir wieder 5. Nicht töten ist das 6. Gebot und nicht begehren ist das 10. Gebot. Es geht um Eigentum, oder? Jeder Mensch hat Leben und das gehört und wir sollen das Leben des anderen achten, damit wir selber auch dann lange leben. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren das Eigentum des anderen, die Frau oder das Haus oder den Knecht oder die Magd, das Rind und so weiter, alles, was der andere hat, sollst du nicht begehren. Das 7. und das 9. Gebot haben auch Parallelen, du sollst nicht Ehe brechen, die Frau des anderen, das ist sein Eigentum, die gehört nicht dir. Du sollst nicht ein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Das wäre Rufmord, das wäre, dass man seinem Namen was Schlechtes zufügt. Weder seiner Frau noch seinem Namen darf was Schlechtes zugefügt werden. In der Mitte steht, du sollst nicht stehlen, also das Eigentum des anderen achten, des Nächsten achten. Also das 8. Gebot ist hier in der Mitte von der 2. Tafel und ist der Grundgedanke für die 5. Gebote dort. Es geht um das Eigentum. Gott ist für das Eigentum. Gott möchte, dass jeder ein Eigentum hat. Ja, Gott ist nicht ein Kommunist. Ja. Nein, das ist schon von Anfang an geklärt. Es gibt Eigentum. Ja. Aber das war das eine, das waren die 10 Gebote und wir sind dann von daher gesprungen zu den 10 Worten Jesu in der Bergpredigt und da haben wir gemerkt nach der Einleitung, ab Kapitel 5, Vers 21 lesen wir 5-mal, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, so und so, ich aber sage euch, so und so. Ja? Also 5-mal wird das dort erwähnt. Es ist wie eine erste Tafel der neutestamentlichen Gesetze des Reiches Gottes. So wie die 10 Gebote Mose, die das Zusammenleben der Menschen regelt. Im Alten Bund, so sind die 10 Worte Jesu im Neuen Bund wie eine Verfassung für das Königreich Gottes und die sollen das Zusammenleben der Menschen im Neuen Bund regeln. Ihr habt gehört und da haben wir dann auch die zweiten 5 Worte, da wird's, heißt es 4-mal nicht so, sondern so. Oder die ersten 3-mal nicht so, aber so. Ja, in Kapitel 6, Vers 1, Kapitel 6, Vers 19, nicht so, aber so. Kapitel 7, Vers 1, nicht so, aber so. Und dann Kapitel 7, Vers 6 beginnt auch mit einem Nicht. Und Kapitel 7, Vers 7, das fällt ein bisschen aus der Reihe, da heißt es, wenn ihr schon so und so seid, wie viel mehr der Vater? Aber beide diese Worte, Wortgruppen, die erste Gruppe, die ersten 5 und die zweiten 5, werden zusammengefasst durch ein Wort am Ende. Das war in Kapitel 5, der letzte Vers, ist das Ende von der ersten Gruppe. Das beginnt mit also. Ihr also, oder also sollt ihr vollkommen, seid ihr so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. So sollt ihr sein. Und Kapitel 7, Vers 12 ist ein Abschluss der zweiten Gruppe. Da heißt es, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen tun. Das war so kurz die Zusammenfassung von dem, was wir gestern uns ein bisschen betrachtet haben. Dann haben wir gestern die Seligpreisungen uns angeschaut. Und heute möchte ich, dass wir uns jetzt diese ersten 5 Worte anschauen, aus Kapitel 5, Vers 21 bis Kapitel 5, Vers 48. Also diese erste Gruppe, wir schauen, wie weit wir kommen, versucht dann wieder eine Pause zu machen, etwa in einer halben Stunde und dann noch einmal zum Schluss eine halbe Stunde. Also, wir lesen Kapitel 5, Vers 21. Ihr hörtet, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Eigentlich, du sollst nicht morden. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Aber ich sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer irgend aber zu seinem Bruder sagen wird, Racker, oder das heißt du Hohlkopf oder Idiot oder so ein ähnliches Wort, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber irgend sagen wird, Törichter oder Dummkopf oder Trottel oder sowas ähnliches, der wird der Feuerhölle verfallen sein. Lesen wir mal nur bis hierher. Es geht hier um das Verhalten, das richtige Verhältnis zum Bruder. Das wird hier ganz klar schon gesagt, es geht um den Bruder. Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt. Und vergessen wir nicht, der Herr Jesus spricht zu Israeliten und im Speziellen zu den Jüngern, zu seinen eigenen Jüngern. Aber auch die anderen hören. Und es gibt unter dem Volk, in der großen Volksmenge, gibt solche, die bereit sind, auf Gott zu hören. Die wollen jetzt Klarheit haben über den Herrn, über den Messias. Und es gibt solche, die noch ganz draußen sind, weit entfernt, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Jesus spricht zu allen, aber im Besonderen natürlich zu den Jüngern, für die in erster Linie gilt das. Aber für die anderen, die dürfen auch Jünger werden und dann gilt das auch für sie, was er hier sagt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wird, also zu den Lehrern des Volkes. Ja? Jesus bespricht hier also einige Fälle aus dem Munde der Lehrer des Volkes der damaligen Zeit, diese Rabbis. Und immer sagt er, oder dreimal sagt er hier, es ist zu den Alten gesagt worden, so und so. Ich aber sage euch. Der Herr Jesus widerspricht nicht dem Alten Testament, ja, dem alttestamentlichen Gesetz, aber er greift das auf, was seine Hörer gehört haben in der Rabbinerschule, und jetzt geht er weiter, führt sie jetzt weiter und zeigt, manche Sachen muss er korrigieren, manche Sachen muss er einfach in die Tiefe führen. Und jetzt sagt er hier, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, ohne Grund, zürnt, also wenn der Herr Jesus sagt ohne Grund, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit Grund zürnen kann, oder? Aber er kritisiert das ohne Grund. Ja? Es gibt schon so etwas wie einen heiligen Zorn, nur muss man da sehr aufpassen, wenn man einen heiligen Zorn hat, dass man dann nicht unheilig handelt, oder? Mit dem heiligen Zorn, dass man dann auch heilig bleibt in seiner Art und Weise, wie man redet. Und vor allem, wenn man zornig ist, dann ist man aufgebracht und dann kommen so Wörter, die man dann bereut eigentlich, wenn man dann wieder ruhig ist. Ja? Und dann hat man gesündigt. Das ist dann auch, das ist nicht, auch nicht in Ordnung. Also, hier in diesen Versen 21 und 22 geht es also um das richtige Verhalten zum Bruder. Und es wird aufgezeigt jetzt an diesem sechsten Gebot aus dem 2. Mose 20. Übrigens, ich habe ganz vergessen, ich wollte noch sagen, wenn wir diese fünf ersten Worte Jesu in der Bergpredigt, wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, es geht eigentlich um Sünden, mit denen man sehr häufig zu tun hat. Ja. Zorn, das ist Alltagsproblem, oder? Zorn, Zwietracht und dann unter Brüdern. Das gibt es leider auch, oder? In der Familie Gottes. Oder das zweite wird dann sein, da geht es um die Verführung über das Auge, Verführung zu unreinen Gedanken. Das dritte, wo der Herr Jesus dann aufgreifen wird, ist der Umgang mit der Wahrheit, unser Reden. Das sind ganz kardinal wichtige Dinge, die er hier aufgreift. Und dann das vierte ist der Umgang mit dem Nächsten, der mich bedroht. Ja, und dann bekommt man Widerstand. Und wie soll man jetzt umgehen mit Widerstand? Soll man vergelten oder nicht? Und wie sieht das aus? Und das Letzte, da geht es wieder um die Liebe. Das Verhalten zu dem, der mir feindlich gesinnt ist. Und da passiert es leicht, dass man sich falsch verhält. Ja? So wie du mir, so ich dir. Also das sind Dinge, die sehr, sehr in unser direktes Leben einsprechen. Und deshalb sind sie ja so praktisch und kann man so viel lernen davon. Aber gehen wir es also nochmal an. Vers 21. Das rechte Verhalten zum Bruder, aufgezeigt am sechsten Gebot. Jeder, der seinen der Herr Jesus verschärft es und führt sie weiter und sagt, es ist nicht nur, dass man nicht morden soll, da liegt mehr zugrunde. Ja? Jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, ja, also wenn man zürnt, habe ich schon vorher gesagt, dann passiert es sehr leicht, dass man vergisst, wie man sich zu verhalten hat, und manchmal gibt es begründete Entrüstung, aber hier spricht er von einer unbegründeten Entrüstung. Ja? Und dann sündigt man. Abgesehen, übrigens, auch wenn es begründete Ärger gibt, oder? Kennen wir in der Familie, oder? Da haben wir das auch, dass man dann sagt, ja, jetzt habe ich dir schon 100-mal gesagt oder 1000-mal gesagt. Das stimmt gar nicht. Ja? 10-mal vielleicht habe ich es gesagt, nicht 100-mal, nicht 1000-mal. Ja? Du hörst nie zu. Furchtbar, falsch. Da stecken gleich mehrere Lügen drinnen. Ja? Der hört sehr wohl zu. Außerdem ist das die falsche Art und Weise, wie man mit einem Kind spricht, wenn man jetzt das Kind anspricht. Ja? Ja, solche Sachen gibt es. Du sitzt immer vor dem PC, sagt die Frau zum Mann. Stimmt gar nicht. Ja? Ich tue auch Schlafen dazwischen und Essen. Also es gibt, das ist ja die begründete Entrüstung, ja. Auch da muss man Acht geben. Aber jetzt hier geht es also um eine unbegründete Entrüstung. Und wer da zu seinem Bruder sagen wird, Raka, also wirklich ein Schimpfwort, ein ganz böses Schimpfwort bei den hebräischen Leuten, frecher Kerl oder ich weiß nicht, Hund oder, es gibt ja verschiedene Schimpfwörter. Und solche, die wirklich eine schlimme Beleidigung sind, Jesus sagt hier, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Das heißt, dem Gericht des Hohen Rats. Ja, es gibt ja in jedem Ort gab es so Lokalgerichte des Hohen Rats. Nicht nur in Jerusalem gab es so ein Synetrium, einen Hohen Rat, sondern auch in den Dörfern. Wer so also redet, der ist schuldig, so heißt es. Der ist schuldig, vor Gericht. Und Jesus spricht hier, bitte, er spricht hier zu Israeliten und er spricht hier im israelitischen Kontext. Wir tun das dann übertragen, natürlich, denn wir haben kein Synetrium und so weiter. Aber der Herr Jesus redet hier mal eins zu eins zu diesen Israeliten. Ja? Und wer es irgend sagen wird, Törichter oder Dummkopf, der wird der Feuerhölle verfallen sein. Das heißt, er wird in die Hölle in die feurige Hölle kommen. Also zorniges Verhalten, ich darf jetzt ein bisschen übertragen gleich oder transponieren, ja? Zorniges Verhalten darf es nicht geben unter Christen. Paulus hat davon geschrieben, ich habe das auf der Tafel hier, wir waren diesen Vers aus Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und aller Unwille und Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Paulus schreibt auch darüber und es ist ihm ganz klar, Zorn gehört nicht hierher. Zorniges Verhalten unter Christen soll weggetan werden, samt Bosheit, sondern werdet freundlich zueinander. Übrigens, hier steht tatsächlich werdet, nicht seid freundlich, werdet freundlich, das erlässt uns dann noch Spielraum zum Wachsen. Werdet freundlich zueinander, feinfühlig, vergebt euch dabei untereinander, so wie ja auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ja, also wenn wir es zornig werden, sollen wir sofort mit uns ins Gericht gehen, selber ins Gericht gehen, ja? Nicht zum großen Richter unterwegs sein, der uns eines Tages richten wird, sondern selber gleich ins Gericht gehen und sagen, Herr Jesus, jetzt war ich zornig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu. Bekennen heißt natürlich, dass man sich auch vornimmt, dass solche Dinge nicht mehr vorkommen oder jedenfalls, dass es da eine Verbesserung gibt in meinem Leben. Und der Herr wird uns auch helfen dazu. Ja, also der Herr Jesus verurteilt Hass und Bruderhass schon ganz besonders, oder? 1. Johannes 3, Vers 15, auch Johannes schreibt darüber, der Johannes hat ja nichts anderes als die Lehre seines Meisters. Und Johannes schreibt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat. Es weilt nicht in ihm, das heißt, es wohnt nicht in ihm. Er zeigt auf, wer ist echter Christ und wer ist kein echter Christ. Ja? Und er sagt, Hass, das hat keinen Platz unter Christen. Und jetzt kommen zwei Beispiele in Matthäus 5, zwei Beispiele immer noch zu diesem Verhalten zum Bruder. Und er zeigt jetzt auch, wie man den Zorn oder dieses gespannte, schlimme Verhältnis, das jetzt entstanden ist zum Bruder, wie man das beilegt, wie man das in Ordnung bringt. Und das erste Beispiel ist in Vers 23, da geht es um die Stadt Jerusalem. Und das zweite Beispiel ist in Vers 25, da geht es um irgendeine Stadt, um irgendeinen Richter in der Stadt. Aber jetzt gehen wir zuerst Vers 23, wenn du also deine Gabe zum Altar hinbringst und dich dort erinnerst, ja, man kommt da nach Jerusalem zum Altar, oder? Und dann kommt man zu den heiligen Hallen und dann denkt man, oh, dann denkt man an Gott, oder? Und wenn man an Gott denkt, dann denkt man, oh, ja, da ist ja noch was zwischen mir und einem Bruder. Du erinnerst dich, sagt er, wenn du dich erinnerst, aufgemerkt, was hier steht. Es steht nicht, wenn du merkst. Es heißt, wenn du dich erinnerst, ja, du wirst gewahr, du erinnerst dich dran, dass dein Bruder etwas, eine Sache gegen dich hat. Zu Recht, Geschwister. Es geht hier nicht um, dass jemand was gegen mich hat und ich kann nichts dafür, weil ich Christ geworden bin, jetzt hat irgendwer was gegen mich, weil ich ein Christ bin. Darum geht es nicht. Ja? Es geht, wenn jemand was gegen mich hat, weil ich ihm irgendwas mich schlecht verhalten habe, ihm gegenüber. Und das wird einem bewusst da in der Nähe Gottes, dort beim Tempel. Er sagt, also wenn du da jetzt hingehst, bringst da dein gutes Opfer, das du vorbereitet hast und dem Herrn jetzt darbringen willst, da dieses Schaf vielleicht als Dankopfer für den Herrn. Und jetzt, während du da hingehst, oder wenn du da drin stehst, jetzt erinnerst du dich, ja, da gibt es ein Problem zwischen mir und einem Bruder und ich bin der Verursacher des Problems. Oder jedenfalls Teil des Problems. Also er hat was gegen mich und zu Recht, weil ich mich versündigt habe gegen den anderen. Was soll ich tun? Lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe hin, söhne dich zuerst aus mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Es ist hier klar, dass es also um die Schuld des von mir selber geht. Ja? Ich muss mich aussöhnen mit dem Bruder. Da ist also das Problem, es liegt bei mir. Ja? Sonst würde er sagen, der andere soll irgendwas tun. Nein, aber hier geht es um mich. Ja, ich und irgendein Bruder haben ein schwieriges Verhältnis und ich hätte und berechtigterweise ist der Bruder betrübt über mich, ja? Beleidigt auf mich oder was auch immer, zornig auf mich. Der Herr Jesus also sagt nicht, man hat was gemerkt, dass der andere mich nicht mag, sondern man erinnert sich konkret an eine Sache. Und jetzt soll man das in Ordnung bringen. Er sagt, lass die Gabe, die du hast, lass das da am Altar liegen und jetzt geh zuerst hin und söhne dich aus mit deinem Bruder. Ja. Also wenn wir das Neutestamentlich jetzt ein bisschen auf uns übertragen, da ist jemand im Gebet oder ich bin im Gebet, ich selber bin im Gebet und mir wird bewusst beim Beten oder während ich mich vielleicht vorbereite zum Beten, mir wird bewusst, da gibt es einen Bruder, der ist betrübt über mich, ich habe ihn verletzt. Dann sagt der Herr, lass das Gebet. Beten ist jetzt nicht angesagt. Es ist was anderes angesagt. Es gibt mal Zeiten, wo was anderes wichtiger ist als Beten. Wir denken oft, Beten ist das Wichtigste, oder? Nein, es gibt mal Dinge, die anders sind, die wichtiger sind. Und hier ist es, dass ich eine Sache in Ordnung bringe mit dem Bruder. Der ist jetzt verbittert oder ich habe ihn beleidigt, verletzt und jetzt muss ich das in Ordnung bringen. Bring die Sache in Ordnung. Also, hör auf zu beten. Und geh den Bruder besuchen. Und wenn es in der Versammlung ist, ja, dann musst du warten, bis die Versammlung fertig ist vielleicht. Ja. Aber dann, ja. Warum? Warum sagt er das? Weil alle Anbetung sonst nicht wert ist. Die Gefahr ist, dass die Anbetung zur Heuchelei wird, oder? Wenn ich ganz bewusst, da ist eine Sache, die nicht geklärt ist und ich bringe sie nicht in Ordnung, aber ich tue brav weiter beten, dann ist die Gefahr, dass mein Beten ein Heucheln wird. Das behandelt der Herr Jesus im sechsten Wort, im zweiten Teil von der Predigt, von der Bergpredigt. Das Erste, was er dort sprechen wird, ist, dass wir unsere Frömmigkeit nicht vor den Leuten zur Schau stellen sollen und nicht beten sollen wegen den Leuten. Die anderen hören dann, was für schönes Gebet ich gebetet habe. Das heißt, wir sind aufgerufen, wirklich uns zu prüfen, gibt es einen Grund bei mir, dass ich den anderen verletzt habe? Es gibt natürlich Geschwister, die haben sind überempfindlich, da kommt eine Schwester zu mir und sagt, du Thomas, es tut mir leid, ich habe das und ich sage, du, ich habe überhaupt nichts empfunden, ja, überhaupt nichts. Dann ist die Sache schon geklärt, ja? Dann hat sie sich was gedacht, aber immerhin, sie kommt und wo will was in Ordnung bringen, wo es... Es gibt nichts. Ja. Und dann gibt es solche, da ist wirklich etwas nicht in Ordnung und jemand anderer ist beleidigt auf mich und so und ich komme zu ihm und ich sage ihm, dass es mir leid tut wegen dieser und dieser Sache und dann sagt er, passt schon, ist nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Das ist nicht passt schon. Das ist wichtig und das muss gesagt werden und er darf sagen, du, ich bin froh, dass du kommst und jetzt können wir doch wirklich die Sache in Ordnung bringen und ich bin froh, dass du das eingesehen hast. Und vielleicht sagt er dann auch noch, ich habe mich vielleicht auch nicht richtig benommen. Ja, das gibt es ja auch, dass das zweiseitig ist. Und dann kann für echte Versöhnung stattfinden. Aber nicht passt schon, das ist nicht, das, nein, nicht so. Und der Herr freut sich und Gemeinschaft wird wiederhergestellt, oder? Ich denke immer wieder an die Brüder Josefs. Also wenn es ein Paradebeispiel gibt für Wiederherstellung von Gemeinschaft, dann die Brüder Josefs, oder? Das hat mich so tief bewegt. Die Brüder Josefs, die gehen wirklich eine tiefe Zerknirschung durch, oder? Aber das war nötig. Die Sache, das war nicht was Lockeres, was die gemacht haben. Und der Juda ist der Hauptredelsführer gewesen, oder? Die Juden waren gut mit Geld, damals schon. Und der Juda hat sich gedacht, komm, wir verkaufen den Josef. Ja? Kriegt jeder 2 Silberlinge. Und ab nach Ägypten. Ja. Und dann ägyptische Sklaverei. Ja, das passt für Josef, oder? Und dann muss Juda muss durch genau diese Sache muss er durch, oder? Und zum Schluss wird der Juda bereit und sagt, ich bin bereit, in die Sklaverei zu gehen, für meinen Bruder. Nicht für Josef, für Benjamin, der nächste Lieblingssohn von Papa. Oder? Da ist eine echte Buße und Zerknirschung und Umkehr. Und dann hat der Josef sich geoffenbart. Diese so ergreifende Geschichte dort. Ja, aber zurück. Also, das ist wichtig, dass die Sache bereinigt wird, weil sonst ist die Gefahr, dass unser Beten, unser frommes Leben irgendwie doch heuchlerisch wird. Wir sagen, wir sind die Letzten, die sagen, mein geistliches Leben ist heuchlerisch, oder? Niemals, sage ich das. Aber es ist doch ein bisschen heuchlerisch, es ist doch ein bisschen pharisäisch, oder? Denn ich habe die Sache nicht bereinigt und ich weiß genau, ich habe den Bruder verletzt und es ist immer noch da und ich tue so, als ob's nicht, ob nichts wäre. Da möge uns der Herr helfen. Und dann gibt es Sieg und dann gibt es gute Frucht und echte Anbetung, wo der Herr Freude hat. Ihr kennt diesen Vers, ich glaube, ich habe ihn aufgeschrieben, aus Amos Kapitel 5, Vers 21. Ich hasse eure Feste, ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen. Gott sagt zu den Israeliten, haut ab mit euren Gottesdiensten. Ich mag das nicht mehr, diese Opfer, die ihr mir da bringt, die stinken. Ja, wenn ihr mir Brandopfer opfert und eure Speisopfer, habe ich kein Wohlgefallen und das Friedensopfer von eurem Mastvieh blicke ich nicht an. Tu hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Lärm deiner Lieder. Das ist eine moderne Sache hier. Aber wir müssen weiter. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Gott will Gerechtigkeit, Gott will Recht. Und das sollten sie aufdecken, ihre Sünden, und sollen die Sache mit Gott in Ordnung bringen. Und nachher können sie ihre Lieder bringen und dann sind sie schöne Lieder für den Herrn. Oder dann sind sie, und auch andere, die Opfer sind dann ein Opfer des Wohlgeruchs. Ja, also das ist die eine Sache. Das habe ich schon gesagt, weil es geschieht, wenn ich weiter fromm, weiter bete und nichts unternehme. Das geschieht, was in Kapitel 6 dann am Anfang die Rede ist. Dann wird die Sache ein Plappern wie die Heiden oder ein Stehen vor Menschen, um gesehen zu werden, gehört zu werden. Und was ist mit dem anderen Bruder? Könnte man jetzt fragen, was ist, wenn der andere Bruder jetzt nicht vergeben will? Das wird auch später behandelt. Kapitel 6 wieder auch am Anfang, oder? Wenn der andere nicht vergeben will, dann soll er wissen. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen eure Übertretungen nicht vergebt, wird euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Jesus redet hier zu den Israeliten. Er sagt, von wegen Vergebung. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, Gott vergibt mir, wunderbar, aber ich vergebe meinem Bruder nicht. Das geht nicht. Da hast du nicht verstanden, was Vergebung ist. Wie willst du von Gott Vergebung haben und kannst sagen, ich habe Vergebung, wenn du nicht bereit bist, den Bruder zu vergeben? Ja, also das bespricht der Herr Jesus nachher. Ja. Aber hier zurück zu unserem Fall, das Verhalten zum Bruder. Zwei Beispiele, das eine ist also der Gang zur Anbetung im Tempel, Kapitel 5, Vers 23, 24. Und das zweite ist, Vers 25, sei wohlgesinnt deinem Rechtsgegner, schnell, solange du mit ihm auf dem Wege bist. Sei wohlgesinnt deinem Rechtsgegner, also wohlgesinnt heißt, erzeige dich gutwillig, ja, erzeige dich gutmütig deinem Rechtsgegner. Da ist jetzt ein Rechtsgegner, die gehen jetzt zum Prozess. Ja. Jetzt gehen sie nicht zum Tempel, jetzt gehen sie zu den Lokalgerichten irgendwo in einem israelitischen Dorf. Ja. Und er sagt, jetzt seid ihr unterwegs zum Prozess, dann tu schnell, sagt er, tu schnell, sei gutwillig, sei schnell, solange du noch unterwegs bist mit ihm, damit nicht etwa der Rechtsgegner dich dem Richter übergebe und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen wirst. Hier geht es um ein Bild aus dem Alltag. Ja? Die gehen zum Richter und dann stellt sich heraus, der eine ist schuldig. Jetzt hätte er aber unterwegs, hätte er noch Frieden machen können, hätte die Sache in Ordnung bringen können. Warte nicht. Ja, schnell, sagt er. Schnell, also da, hier muss man wirklich schnell handeln. Ja? Stell dir vor, jetzt darf ich ein bisschen übertragen. wir gehen ja nicht zum Prozess. Das ist ja nicht, wir können hier nicht eins zu eins übertragen. Aber das ist ja, der Herr Jesus gebraucht ja das, aus den, das Bild aus der damaligen Welt, um die Wahrheit, um eine besondere Wahrheit darzustellen. Und die Wahrheit ist, ja, jetzt stell dir vor, der Bruder geht ins Gebet und er spricht mit dir, mit Gott, Entschuldigung, er geht ins Gebet, er spricht mit Gott. Und dann fängt er an, oh Herr, du siehst, da ist der Thomas. Du siehst, was er mir angetan hat. Und Herr, jetzt greif du ein und so weiter. Und du, was machst du? Bitte geh schnell hin und sag, bitte hör auf beten. Vergib mir bitte. Wir sind alle unterwegs zum Richter. Vielleicht nicht beim Gebet, aber eines Tages stehen wir dann alle dort, oder? Alle dort bei dem Richter. Und der Herr Jesus ist der auf dem Richterstuhl sitzt. Und soll man nicht sagen, ja, ich habe ja noch Zeit. Oder das, bis wir sterben, ja, haben wir ja noch Zeit. Also ich lasse mir noch ein paar Jahre Zeit und dann schaue ich, dass ich irgendwann das mal in Ordnung bringe. Nein, der Tod kommt sehr schnell und sehr plötzlich oft. Ich denke da, wir hatten in unserem Dorf, wo wir wohnen, in der Schweiz, da hatten wir so mit den Kindern immer Fußball gespielt. Und da war auch ein Junge, 12-jähriger Junge, heißt Sergei, und der hat sich mit unserer Alina nicht vertragen und die haben richtig im Streit, lagen richtig im Streit. Und irgendwann einmal haben sie es geschafft und dann hat die Alina irgendwie Frieden gemacht mit ihm. Ja. Und ein paar Tage später ist dieser Bursche gestorben. Und sie hat gesagt, boah, es war ganz tragisch, ganz ein tragischer Fall. Der hat in einen Sandhaufen, großen Sandhaufen, hat er Loch gegraben und ist da rein und hat da Höhlen gegraben im Sandhaufen. Und dann ist der Sandhaufen zusammengebrochen über ihn. War ganz schrecklich. Ist noch nicht einmal ein Jahr her bei uns. Aber in all der Trauer hat dann die Alina gesagt, boah, bin ich froh, hab ich Frieden geschlossen mit dem. Ja. Irgendwie ist er das bewusst geworden, der Tod ist so nahe. Ja, so nahe. Soll man nicht denken, ja, es geht ja noch lange. Es geht nicht lange. Also, der Herr Jesus, was sagt der Herr Jesus hier? Es geht darum, dass die Sachen so schnell wie möglich in Ordnung gebracht werden. Die Sache ist so ernst und das Gericht, der Richterstuhl Christi ist so gewiss und ich möchte jetzt alles dran setzen und einen unversöhnlichen Zustand, wo ich Mitschuld trage, in Ordnung bringen mit dem Bruder. Und wie lange dauert es oft? Wie lange dauert es oft, bis man dann so weit ist und sagt, du, es tut mir leid. Nur ein paar Wörter, gell? Die Kinder brauchen, die tun sich so schwer, aber wir Erwachsenen tun es uns genauso schwer. Du, es tut mir leid. Es braucht gar nicht so viel. Wenn es echt ist, das merkt der andere, ob es echt ist, oder? Ja, seid alle gleichgesinnt, heißt es mal im, das haben wir nicht. Seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich liebend, herzlich, freundlich gesinnt. 1. Petrus 3, Vers 8. Seid brüderlich liebend. Vers 26, wahrlich, ich sage dir, du wirst auf keinen Fall von dort herauskommen, bis du den letzten Groschen erstattet haben wirst. Der Herr Jesus redet zu den Israeliten, klar. Der Herr Jesus zeigt den Ernst der Strafe Gottes auf, klar. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Es geht hier nicht unbedingt einfach um den Zusammenhang der Gemeinde Jesu. Ja? Aber den Ernst der Sache, das soll uns unter die Haut gehen. Er sagt, du wirst nicht aus dem Gefängnis rauskommen, ja? Bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Bitte, das ist immer noch das Bild. Er sitzt immer noch im Gefängnis von irgendeinem Dorf in Israel. Das Bild. Da kommt er erst raus, wenn alles bezahlt ist, oder? Bis der letzte Groschen bezahlt ist. Im übertragenen Sinn kommt er gar nicht raus. Im übertragenen Sinn gibt es eine Feuerhölle, von der Herr Jesus immer wieder spricht, und da kommt man gar nicht raus. Deshalb habe ich diesen Vers hier aufgeschrieben aus Psalm 49, Vers 8 und 9. Du hast selber kein Geld in der Ewigkeit, um dich loszukaufen, und es gibt keinen anderen, der dich loskaufen kann dort. Niemals vermag ein Mann seinen Bruder zu erlösen, loszukaufen, heißt das Hebräisch, oder? Niemals vermag ein Mann seinen Bruder loszukaufen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben, denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele und er muss davon abstehen auf ewig. Auf ewig für immer. Der Herr Jesus lehrt ganz klar, dass es eine ewige Hölle gibt, ganz klar. Wenn er in Matthäus 25 zum Beispiel spricht, die einen gehen ein ins ewige Leben, die anderen in die ewige Pein. Das ist dieses ernste Wort, das mit dem Jesus beginnt. Und ich kann mir gut vorstellen, die Hörer, die waren still. Die waren hier, das ging unter die Haut, was der Herr Jesus hier gesagt hat. Das zweite Wort, das wird nicht minder krass. Also hier geht es nicht mehr um das Verhalten zum Bruder, jetzt geht es um das Verhalten zur Frau. Man hat ja nicht nur Brüder, man hat auch eine Frau. Und der andere hat auch eine Frau. Normalerweise war es so bei den Israeliten, die haben alle geheiratet. Also es war eine ganz, ganz große Ausnahme, wenn ein Israelit nicht geheiratet hat. Für die Israeliten war Ehe ganz wichtig und viele Kinder haben ganz wichtig, Familie war ganz wichtig. Das gehört zur Verheißung, oder? Ich werde deine Nachkommenschaft groß machen, deinen Samen wie den Sand des Meeres, oder? Da braucht es Familien. Und das war das höchste Glück einer Frau, verheiratet zu sein und viele Kinder zu haben. Und wie soll ich jetzt umgehen mit der Frau? Vers 27. Ihr hörtet, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehebruch begehen, aber ich sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren oder nach ihr zu gelüsten, könnte man übersetzen, der hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Dieses Wort hier, ich habe es hier aufgeschrieben, was heißt das? Sie begehren. Das ist schon ein starkes Wort. Ja? Das heißt also mit dem Ziel, an ihr Lust zu bekommen, nämlich in Gedanken. Ja? Es geht hier nicht um die Tat, es geht um die Gedanken. Also man schaut eine Frau an, also mit dem Ziel, dass man an ihr Lust bekommt. Da geht etwas vor in den Gedanken während dem Anschauen. Oder in der Absicht oder mit dem Erfolg, dass man eine begehrliche Lust an ihr findet und bekommt. Ja? Also es geht um meine Lusterfüllung, die ich jetzt bekomme, durch das, wie ich sie anblicke. Das ist gemeint. Ja? Manche übersetzen sogar, es gibt sogar Übersetzer, die sagen, das könnte auch gemeint sein, dass man sie so ansieht, dass sie zur Lust gereizt wird. Das kann auch sein, obwohl ich glaube, dass es nicht eher hier, nicht das im Blickpunkt ist, sondern mehr, dass ich sie in meinen Gedanken mit ihr sozusagen Lust bekomme. Es geht nur um Ehebruch in Gedanken, nicht in der Tat. Natürlich hat ein Ehebruch in der Tat schlimme Folgen. Die Folgen sind schlimmer. Aber die Sünde, sagt der Herr Jesus, die Sünde ist genauso verunreinigend in Gedanken wie in der Tat. Das ist ganz neu für die Hörer des Herrn Jesus. In seinem Herzen. Ja. Wenn dein rechtes Auge dir Anlass gibt, oder eigentlich heißt das Wort Skandalon, Skandal, das ist ein Stolperstein. Also wenn dein rechtes Auge dir ein Stolperstein ist, sodass du sündigst, dass du fällst, hinfällst. Wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, heißt das, zum Fallen gibt, dann nimm es heraus und wirf es von dir, denn es ist für dich besser, es ist für dich nützlich, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Naja, das eigentliche Problem ist nicht das Auge, das eigentliche Problem ist das Herz. Und man könnte sagen, was hilft es, wenn das Auge ausreißt, aber das Herz ist immer noch lüstern. Ja? Aber es geht über das Auge, es läuft über das Auge. Er spricht der Herr Jesus zu Männern. Bei Frauen mag das ein bisschen anders sein, ich bin keine Frau. Aber er spricht hier zu Männern und er weiß genau, wie der Mann funktioniert. Und das Auge ist entscheidend. Ja. Denken wir an Simson. Ja. Was war sein Problem? Seine Augen. Oder? Er sieht dort eine und dann sieht er wieder eine und dann sieht er wieder eine. Und was macht Gott in seiner Güte? Wenn er sich die Augen nicht selber rausnimmt, dann nehme ich sie ihm raus. Dann geht es ihm besser. Und dann tut er Buße. Und da tut er so gewaltig Buße, dass er sogar unter den Glaubenshelden in Hebräer 11 erwähnt wird. Oder? Ein Sieg über die Philister. 3000 auf einem Schlag. Ja. Also, das ist die Güte Gottes gewesen für Simson. Und er sagt, Herr Jesus, ich denke, das spricht hier genauso, oder? Er sagt, du musst radikal sein, jeden Anlass der Sünde ausrotten. Nicht die Geschlechtsorgane sind das Problem, die sind gut, ja. Sondern das Auge, und zwar in Zusammenhang mit dem Herzen. Aber das Auge ist das Tor zum Herzen. Über das Auge läuft die Verführung. Ich habe hier ein paar Verse. Da spricht er vom Auge und von der Hand. Hier sagt der Herr Jesus dann auch, und wenn deine rechte Hand dir Anlass zum Fallen, zum Sündigen und zum Fallen gibt, dann nimm die Hand weg, oder? Es sind zwei Dinge, es ist das Auge und es ist die Hand. Und sowas haben wir in der Bibel öfters. Ja? In 5. Mose 6, Vers 6 bis 8 heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Gott sagt, schau, ich gebe dir mein Wort in deine Hand und zwischen deine Augen. Was will er damit sagen? Fülle dein Tun und dein Denken und Schauen mit dem Wort Gottes. Hand und Auge. 2. Mose 13, Vers 9. Und es sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand, dieses Wort, das er ihm gebietet, ja, sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand und zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen, damit die Weisung, das Gesetz des Herrn, in deinem Munde sei. Also, es soll in der Hand sein, ganz in der Nähe, das soll dein Tun bestimmen und dein Denken und Schauen bestimmen. Es ist schon interessant, wie Gott hier das betont. Und diese Augen, die kommen öfters vor. Da möchte ich noch ein paar Verse da noch lesen. Da heißt es, 4. Mose 15, Vers 39, dass ihr euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt. Merkt ihr was? Dem Herzen nach und den Augen nach. Das Auge und das Herz, die hängen zusammen. Das Herz, das habe ich schon gesagt, das ist der innere Mensch. Haben wir gestern gehabt. Und die Augen, die sind irgendwie, über die Augen kommt man dahin. Und wenn man jetzt dem Herzen und den Augen nachläuft, die Augen sehen was, das Herz richtet sich danach. Und jetzt läuft man dem Herz nach und dem, was die Augen sehen, nach. Oder Hiob 31, ist mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt? Das sagt, dann wäre es Sünde, oder? Das Herz soll nicht den Augen folgen. Die Augen, die sind sehr leicht, dass sie irgendwo hinschauen, wo sie nicht hinschauen sollen. Und dann folgt das Herz nach, das Denken, das Innere des Menschen folgt dann nach. Hat sich mein Herz zu einer Frau locken lassen? Hier ab 22, Vers 22. Lege seine Worte in dein Herz, sagt einer von den Freunden. Lege Gottes Worte in dein Herz, das heißt in dein Inneres hinein. Dann ist ein Vakuum ausgefüllt. Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu tun für immer bis ans Ende. Die Doppelherzigen hasse ich, aber deine Weisung liebe ich. Ja, wo das Herz in zwei Richtungen zieht, oder? Doppeltes Herz. Hier zeigt er den richtigen Weg, oder? Das Herz muss gefüllt werden mit dem Wort Gottes und man soll nicht den Augen nachfolgen. Aber wir müssen hier Pause machen. Wir machen nach der Pause hier weiter. Danke.